Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Nachtmagazin. Diese Frage hat sich heute sicher der ein oder andere gestellt. Ist das Stoff für eine Satiresendung oder doch ernsthafte Politik? US-Präsident Trump sagt seinen Staatsbesuch in Dänemark ab, weil man dort nicht mit ihm über den Verkauf von Grönland sprechen wolle. Wie gewohnt via Twitter. Klang ziemlich nach, ihr wollt nicht verkaufen, ich bin beleidigt. In Dänemark ist man wenig amüsiert, eher empört. Und jetzt nochmal zur Orientierung. Grönland ist die größte Insel der Erde. Sie grenzt im Westen an den amerikanischen Kontinent und im Osten an Europa. Geografisch gehört sie zu Nordamerika. Politisch ist sie autonomer Bestandteil von Dänemark. Und heute Nachmittag reagierte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen auf Trumps Absage.
In weniger als 2 Wochen hätte Donald Trump hier in Kopenhagen zum Staatsbesuch eintreffen sollen. Daraus wird nun nichts. Die dänische Regierungschefin erklärte am Nachmittag, sie sei irritiert und überrascht. Ich hatte mich wie viele andere auf den Besuch gefreut. Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren. Es wäre eine gute Möglichkeit gewesen, die engen Beziehungen zwischen Dänemark und den USA zu feiern. Per Twitter ließ Trump die Welt und Dänemark wissen, da Mette Frederiksen kein Interesse habe, mit ihm über einen Verkauf von Grönland zu diskutieren, verschiebe er seinen Besuch. Am Nachmittag erklärte Trump, ihn habe vor allem die Wortwahl der dänischen Regierungschefin gestört. Ich fand, dass das Statement der Ministerpräsidentin, wonach meine Idee absurd sei, gemein war. Das war unangemessen. Sie hätte nur sagen müssen, wir sind nicht interessiert. Die Reaktionen im dänischen Parlament auf die Absage fielen heute deutlich aus. Das ist eine diplomatische Farce, die wir hier erleben. Eine so absurde Situation, dass man dazu eigentlich nichts sagen kann. Grönland rückt auch deshalb in den Mittelpunkt der geopolitischen Diskussion, weil unter seinen schmelzenden Eismassen riesige Bodenschätze lagern. China investiert bereits Millionen in deren Ausbeutung. Die USA betreiben seit den 50er Jahren eine Militärbasis auf Grönland und wollten die Insel bereits zu Zeiten des Kalten Krieges für rund 100 Millionen Dollar kaufen. Aber schon damals sagten die Dänen entschlossen nein.
Ja, fragen wir nach bei Verena Bünden in Washington. Land abkaufen, die Zeiten sind ja eigentlich vorbei. Wieso kommt Trump jetzt auf diese Idee, diese Insel kaufen zu wollen?
Dass Präsident Trump ein strategisches Interesse an Grönland hat, das ist nicht unbedingt ungewöhnlich. Denn das haben China und Russland zum Beispiel auch, was einerseits eben an der Lage liegt als Militärstützpunkt, aber eben auch, wie schon erwähnt, an den Bodenschätzen. Das, was eigentlich ungewöhnlich ist, ist eben dieses Kaufinteresse, dass er nicht etwa die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern, Dänemark, Grönland, USA quasi intensivieren will, dass er nicht etwa mehr investieren will, sondern dass er ganz konkret kaufen will und damit erscheint wie ein antiquierter Herrscher, der einem anderen Herrscher Land und Leute abkaufen will und die Grönländer selber dabei aber komplett übergeht. Und genau das hat die dänische Ministerpräsidentin eben als absurde Diskussion bezeichnet. Und dieses kleine Wörtchen absurd, das hat er ihr sehr übel genommen.
Aber warum sagt er gleich einen ganzen Staatsbesuch ab?
Weil er die Dänen abstrafen will in aller Öffentlichkeit. Er fühlt sich offensichtlich persönlich zurückgewiesen, empfindet dieses Verhalten, dieses Wort absurde Diskussion als beleidigend für ihn, aber auch für die USA. Er hat gesagt, so spricht man nicht mit den Vereinigten Staaten, zumindest nicht unter mir als Präsident. Was dabei auffällt, ist, dass Trump selbst ja gerne und oft scharf austeilt und da auch Gegner durchaus verspottet oder auch beschimpft. Er selber reagiert aber auf diese dänische Absage, die jetzt nicht unbedingt mit Häme, aber mit einer klaren Botschaft kommt, da doch sehr verschnupft und hat keine Scheu, es mal so richtig scheppern zu lassen im Porzellanschrank der Diplomatie. Und damit zeigt er einmal mehr, dass er ein Präsident ist, der sich nicht als Partner empfindet von kleineren Alliierten, sondern dass er sehr auf diese Rolle des Stärkeren, auf die Rolle der Großmacht pocht.
Ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen, Verena Bünden nach Washington. Erst ein Brief an die EU mit der Bitte um Nachverhandlungen, heute ein Antrittsbesuch bei Bundeskanzlerin Merkel. Der britische Premier Boris Johnson ist auf Werbetour für einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der EU. Auch um den Briten zu zeigen, sieht her, ich mache alles, um den ungeregelten Brexit zu verhindern. Nun sind die Streitpunkte über Nacht nicht einfach verschwunden, aber Johnson und Merkel signalisierten, sie wollen trotz festgefahrener Verhandlungen eine Lösung anstreben. Wie diese aber aussehen könnte, das blieb weiter unklar.
Von jenseits des Zauns hört man laute No-Brexit-Rufe. Antrittsbesuch des britischen Premiers bei der Kanzlerin. Johnson will das Austrittsabkommen mit der EU nochmal aufschnüren, will vor allem den Backstop, die Sonderregelung für Irland, loswerden und ermuntert die Kanzlerin auf Deutsch.
We can do it. Wir schaffen das, I think is the phrase.
Angela Merkel hatte zuvor Hoffnungen auf Nachverhandlungen gedämpft, hält aber trotzdem eine Lösung des Problems für denkbar.
Der Backstop ist ja eine Rückfallposition immer gewesen, wenn man diese Position auflöst, wenn man eine Lösung hat, wie man das machen will. Man hat gesagt, die finden wir wahrscheinlich in den nächsten 2 Jahren. Aber man kann sie vielleicht ja auch in den nächsten 30 Tagen finden.
Nachverhandeln oder nicht, die AfD fordert, dem britischen Premier entgegenzukommen.
Dieses Brexit-Abkommen wird keine Mehrheit haben. Es wird nicht zustimmungsfähig sein. Wir sollten nachverhandeln. Ansonsten gibt es einen harten Brexit ohne Deal.
Boris Johnson will den Hard Brexit. Und jetzt will er es so inszenieren, dass am Ende die Europäische Union daran schuld ist. Das ist sein Ziel seiner Reise. Das ist eine Inszenierung für die Innenpolitik.
Deutsche Wirtschaftsverbände nennen die Forderung nach Nachverhandlungen unverantwortlich. Zwar hätten sich Unternehmen in Deutschland vorbereitet, etwa schon Vorräte in Großbritannien angelegt. Bei einem harten Brexit gäbe es nur Verlierer. Die alte Vereinbarung müsse weiter gelten.
Das Austrittsabkommen ist nicht mehr anzupacken. Es ist über viele Monate verhandelt worden und es ist ein gutes Austrittsabkommen. Es ist fair zu beiden Seiten.
Merkel und Johnson haben viel zu besprechen, sagt die Kanzlerin. Ohne eine Annäherung wird beim Brexit ein hartes Ende immer wahrscheinlicher.
Der Soli, der Solidaritätszuschlag, wie er korrekt heißt, soll weg. Bei den meisten Bundesbürgern wird dieser Posten auf der Steuererklärung ab 2021 nicht mehr auftauchen. So hat es das Kabinett heute beschlossen. Seit 1991 gibt es ihn. Er spülte viel Geld, nicht nur für den Aufbau Ost, in die Staatskasse. In Zukunft werden nur noch Topverdiener zur Kasse gebeten. Und genau das sorgt auch für Kritik.
Der Solidaritätszuschlag bei fast jedem auf der Gehaltsabrechnung. Ursprünglich war das Geld dafür gedacht, die Infrastruktur im Osten zu verbessern und nach der Wende gleiche Lebensverhältnisse zu schaffen. Jetzt erklärt Finanzminister Scholz, nach 30 Jahren deutscher Einheit sei der Bedarf dafür nicht mehr so hoch.
Deshalb schaffen wir den Soli heute für 90% derjenigen, die ihn zahlen, komplett ab und auch für immer. Das kostet immerhin um die 10 Milliarden Euro pro Jahr.
Ab 2021 ist befreit, wer als Single jährlich weniger als 74.000 Euro brutto verdient. Wer darüber liegt, wird teilweise entlastet. Wer mehr als 109.000 Euro im Jahr erhält, entrichtet den Soli wie bisher. Für Familien sind die Freibeträge deutlich höher. Weniger Steuern für die meisten, trotzdem gemischte Gefühle auf der Straße.
Ich finde es gut, ist an der Zeit.
Ich sehe es zum Teil als ungerecht an, ja. Es ist vielleicht wirtschaftlich vertretbar, weil die Schichten, die betroffen sind, natürlich andere Einkommensverhältnisse haben. Aber es ist keine Gleichbehandlung für mich.
Ist eigentlich genug gezahlt worden, auf jeden Fall. Und ja, wir müssen halt auch in die Zukunft blicken jetzt langsam und nicht immer in die Vergangenheit schauen.
Ja, würde jeder Bürger begrüßen, um mehr Geld in der Tasche zu haben. Und ich bin auch dafür, dass er für alle sozusagen abgebaut wird und nicht nur für 90% der Bevölkerung.
Dieselbe Kritik auch von FDP-Chef Lindner. Die Neuregelung verstoße gegen die Verfassung und sei schlecht für die Wirtschaft.
Es ist rechtlich fragwürdig, es ist ökonomisch unklug und es ist politisch unglaubwürdig.
Die FDP will klagen, denn sie will die Abschaffung des Soli für alle. Notfalls wollen die Liberalen dafür bis vors Bundesverfassungsgericht ziehen. Auch der Koalitionspartner ist nicht ganz zufrieden. Für die CDU ist die eingeschränkte Abschaffung des Soli nur ein erster Schritt.
Wir wollen den Solidaritätszuschlag endgültig abbauen. Für alle, auch für Unternehmen, aber auch für diejenigen, die mit ihren Steuern diesen Staat mitfinanzieren. Das bleibt unser Ziel.
Auch der Bundesrechnungshof hat angemahnt, es gebe keine rechtliche Grundlage für den Fortbestand des Soli. Er müsse komplett abgeschafft werden.
Fliegst du noch oder bist du schon umgestiegen auf Bus und Bahn, auf Urlaub zu Hause im eigenen Land? Diese Frage wird in Zeiten von Flugscham und Klimakrise oft diskutiert. Es hat sich was verändert. Bei so manch einem Passagier fliegt das schlechte Gewissen mit. Und auch die Airlines wissen längst, die Luftfahrt muss nachhaltiger, klimaschonender werden. Darüber wurde heute in Leipzig beim ersten nationalen Luftfahrtgipfel debattiert. So richtig Druck von Seiten der Politik gab es allerdings nicht, eher ein Rückenstärken.
Der Bundespolizeihubschrauber fliegt noch mit Kerosin. Welche Treibstoffalternativen es dafür künftig geben könnte, war das zentrale Konferenzthema. Weniger fliegen war dagegen keine Option, denn der Flugverkehr sei eine boomende Wachstumsbranche und werde es mit Sicherheit auch bleiben.
Der grenzüberschreitende Austausch, die internationale Vernetzung sind gelebter Alltag. Und dabei spielt das Fliegen eine entscheidende Rolle.
Doch auch darüber sind sie sich hier in Leipzig einig, Fliegen müsse klimafreundlicher werden. Die Wirtschaft sei dazu bereit, betont der Bundesverkehrsminister. Darum hätten Politik, Unternehmen und Gewerkschaften am Rande der Konferenz eine gemeinsame Stellungnahme verfasst zur Zukunft der Luftfahrtbranche.
850.000 Beschäftigte mit einem Volumen von 60 Milliarden Euro, das ist nicht irgendwas. Das heißt, ein klares Statement für Zukunft, für Innovation, für Weiterentwicklung, made in Germany, aber das effizienter, sauberer und klimafreundlicher.
Solche Entwicklungen kosten Geld. Darum könnte sich der Minister vorstellen, die Luftverkehrsabgabe auf Tickets zu erhöhen.
Da bin ich mir mit der Luftverkehrsbranche schon einig, dass wir auch über eine Anpassung der Abgabe reden können. Das heißt, die Mehreinnahmen dann zu nehmen, um in neue Technologien zu investieren.
Eine dieser neuen Technologien ist der Elektroantrieb für Flugzeuge wie dieses. Daran forscht zurzeit das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum. Solche Kurzstreckenflieger für rund 20 Passagiere könnten künftig mit Ökostrom klimafreundlich fliegen.
Ich glaube, wir haben beim Elektroauto gesehen, wie schnell auf einmal eine Technik, die man noch nicht für serienreif hält, von einem Start-up adaptiert wird und den ganzen Markt umkrempelt. Das darf uns beim Fliegen nicht passieren.
Doch die Technik steckt noch in den Kinderschuhen. Und der Elektroantrieb dürfte vor allem eine Lösung sein für kleine Maschinen und kurze Strecken.
Wo aus unserer Sicht hybrid-elektrisches Fliegen oder Fliegen mit Wasserstoff möglich sein wird, in einer Perspektive von 10 bis 20 Jahren, sage ich mal. Für die Langstrecke wird das nicht so sein. Das erwähnte ich vorher auch bei der Konferenz. Da geht es dann eher um synthetische Kraftstoffe, die klimaneutral generiert werden.
Solche Kraftstoffe, davon sind hier die meisten überzeugt, werden ein großer Zukunftsmarkt und wären damit nicht nur gut fürs Klima.
Ja, noch ist es also ein Traum vom grünen, klimaneutralen Fliegen. Es klang gerade schon an, erste Versuche gibt es natürlich, Solarflugzeuge wie hier neben mir, die auch Rekordflüge absolvieren, aber Touristen in den Urlaub bringen auf der langen Strecke, das können sie bislang nicht. Was also ist denkbar? An was wird derzeit geforscht? Was ist die Zukunft? Da dreht sich eigentlich alles um den Treibstoff.
340 Passagiere wird dieser Lufthansa-Jumbo gleich vom Frankfurter Flughafen nach Los Angeles fliegen. Vorher wird getankt. Aus einer Pipeline im Boden fließt der Treibstoff in die Flugzeugtanks. Ein letzter Check, der Kraftstoff ist frei von Fremdstoffen. Los geht's. Für den Flug über den Atlantik braucht der Jumbo 122 Tonnen Kerosin, gewonnen aus Erdöl. Vor Jahren gab es bereits Tests, ob sich Treibstoff für Flieger nicht auch aus nachwachsenden Rohstoffen gewinnen lässt, Rapsöl etwa. Das Ergebnis? Technisch kein Problem, wäre da nicht der Flächenverbrauch.
Also nur um ein Beispiel zu nennen, um die Flotte der Lufthansa zu betreiben, müssten drei größere Bundesländer in Deutschland komplett beispielsweise mit Raps bepflanzt werden. Völlig unrealistisch. Und von daher hat man dann am Ende festgestellt, das kann nicht der richtige Weg sein, mit Biokraftstoffen zu arbeiten.
Und doch, es gibt Ideen. In Los Angeles kommt für den Rückflug des Jumbos in geringem Maße Treibstoff in die Tanks, den Bioabfälle liefern, eine Art grünes Kerosin. Das bekommt man auch so. Aus CO2 aus der Atmosphäre und Wasserstoff wird Treibstoff hergestellt. Der Energieeinsatz bei diesem Prozess ist aber hoch. Darum braucht's dafür regenerative Energie, sonst macht es keinen Sinn. In 5 Jahren soll die Lufthansa aus diesem Werk in Schleswig-Holstein mit dem neuen Kraftstoff versorgt werden. Zunächst für den Flughafen in Hamburg und dort zunächst auch nur, um 5% des herkömmlichen Kerosins zu ersetzen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat den neuen Treibstoff bereits getestet. Ergebnis? Er ist nicht nur CO2-neutral, sondern erzeugt auch weniger Ruß als klassisches Kerosin, hier rechts im Bild. Eine Chance für die deutsche Industrie.
Das Erfolgsmodell der deutschen Wirtschaft in der Vergangenheit war Anlagenbau und das kann es jetzt auch wieder sein. Wir können die Anlagen produzieren, mit denen wir zunächst in Deutschland alternative Kraftstoffe herstellen.
Wir brauchen die Produktion im großen Maß, damit sie eben in solche Flugzeuge auch einfließen kann. Und nur wenn das gelingt, dann ist es preislich attraktiv.
Aus Ökostrom, CO2 und Wasserstoff wird grünes Kerosin. Es könnte die Lösung werden, um Fliegen in den nächsten 10 Jahren sauberer zu machen.
Der Regenwald im Amazonas, die grüne Lunge der Erde, ist extrem bedroht durch ungebremste Abholzung und ganz aktuell durch verheerende Brände. Die Zahl der Feuer ist im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 80% gestiegen. Was ist die Ursache? Da gibt es ganz unterschiedliche Ansichten. Die brasilianische Regierung zeigt mit dem Finger ausgerechnet auf Umweltschutzorganisationen.
Der Urwald brennt, allein im Amazonas-Bundesstaat Mato Grosso an mehr als 1000 Stellen. Wegen der Trockenheit greifen die Brände auf Ackerflächen über. Bananenstauden verkohlt. Alles ist weg. Wir hatten Maniok und Mais. Es sind die schwersten Waldbrände seit Beginn der Aufzeichnungen 2013. Insgesamt mehr als 72.000 Brandherde. Ein Anstieg von 83% im Vergleich zum Vorjahr. Die Feuerwehr im Dauereinsatz aber überfordert, weil die Brände plötzlich überall ausbrechen. Es brennt an weit voneinander entfernt liegenden Stellen. Deshalb können wir mit unseren Mitteln bei weitem nicht alle Brandherde gleichzeitig bekämpfen. Warum brennen so viele Stellen des Regenwaldes gleichzeitig? Brasiliens rechtsextremer Präsident Bolsonaro spekuliert, Umweltschützer seien dafür verantwortlich. Meine Regierung hat dafür gesorgt, dass brasilianische Umwelt-NGOs 40% weniger Geld aus dem Ausland erhalten. Und wir haben öffentliche Gelder für NGOs gestrichen. Deshalb könnte es gut sein, dass diese NGOs die Brände auf kriminelle Weise gelegt haben, um mir zu schaden und der brasilianischen Regierung. Medienberichte kommen zu anderen Schlüssen. So hätten sich Landarbeiter an einem sogenannten Tag des Feuers zum Brandstiften verabredet. Satellitenaufnahmen zeigen, dass am 10. August Dutzende Brände gelegt wurden. Landarbeiter vernichten so häufig Urwälder für die Viehzucht. Ein Vorgehen, das Bolsonaro seit Amtsantritt explizit unterstützt. Die Folgen der Brände spüren sogar die Bewohner der Millionenmetropole Sao Paulo. Anfang der Woche verdunkelte sich am Nachmittag der Himmel wegen der Brandpartikel, sagen Wissenschaftler. Unter der Bolsonaro-Regierung wurden Mittel für den Amazonas-Brandschutz gekürzt. Was das bedeutet, wird nun offensichtlich.
Zum Sport. Voller Einsatz heute beim Handball-Supercup in Düsseldorf. Dort gab es zum 100. Mal das Duell der Nordrivalen. Die SG Flensburg-Handewitt gegen den THW Kiel. Und am Ende, nach einem 7-Meter-Drama, durften die Flensburger jubeln. Sie haben die erste Trophäe der Handballsaison gewonnen.
Zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte ist die SG Flensburg-Handewitt damit Supercup-Sieger. Der Meister schlägt den Pokalsieger THW Kiel im 7-Meter-Schießen. Das glücklichere Team gewinnt am Ende das 100. Nordderby dank Torwart Benjamin Buric, der gegen Duvniak den letzten Ball pariert.
Es ist ein Titel, den wir uns freuen. Der steht wieder auf dem Briefkopf. Den wollten wir unbedingt haben. Haben viel dafür investiert. Und ich glaube, es ist einfach für uns sehr, sehr schön, dass wir mit diesem positiven Gefühl jetzt in die Saison gehen.
Spannung bis zum Schluss, Emotionen und handballerische Leckerbissen. Mehr geht nicht im deutschen Handball am Tag vor Beginn der 54. Bundesliga-Saison. Die SG Flensburg, die ihren Meistertitel gerne verteidigen möchte, dem THW 60 Minuten lang ebenbürtig, liefert sich ein spannendes Duell mit den Kielern. Keines der beiden Teams schafft es, sich bis zum Ende entscheidend abzusetzen. Wenige Sekunden vor Schluss vergibt dann Duvniak die Möglichkeit zum Kieler Sieg. Und der Kroate muss wenig später als 10. und letzter Spieler zum 7-Meter antreten. Das Ergebnis ist bekannt. Flensburg geht nach diesem Krimi wohl mit breiter Brust in die neue Bundesliga-Saison, die mit einer innovativen Technik aufwartet. Ab sofort nämlich liefern Mikrochips im Trikot und im Ball Leistungsdaten aller Spieler in Echtzeit.
Und wir sind beim Wetter. Heute zogen an der Ostsee noch einige Wolken durch. Fürs Bad im Meer war es vielen dann doch ein bisschen zu frisch. Aber das soll sich in den nächsten Tagen ändern. Der Sommer kommt zurück. Hier sind die Aussichten.
Heute Nacht ist es oft klar oder nur leicht bewölkt und trocken. In Alpennähe sind einzelne Schauer möglich. Am Tag wird es meist sonnig. Im Süden Bayerns und Baden-Württembergs zeitweise stärker bewölkt. Einzelne Schauer oder Gewitter entwickeln sich aber höchstens direkt an den Alpen. Dort werden 20, am Oberrhein bis zu 28 Grad erreicht. Morgen Nacht in Nordfriesland noch 16, in den Mittelgebirgen Abkühlung auf 8 Grad.
Und das war das Nachtmagazin für heute. Die nächste Tagesschau, die sehen Sie gegen 2:05 Uhr. Ihnen allen jetzt eine ruhige Nacht. Bis bald.